Einen schönen Sonntag. Das ist eigentlich unfair, das zu sagen, wenn wir hier so in totaler Entspannung hier sonntags zusammensitzen. Wir bringen die Folge ja erst später raus. Aber wir wünschen euch auf jeden Fall einen entspannten Abend, morgen, wann auch immer, liebe Lauch Nation, ihr unsere Stimmchen jetzt gerade hören werdet. Es ist nach dem Goldenen Lauch, aber wie wir wissen, ist nach dem Goldenen Lauch auch immer vor dem Goldenen Lauch. Und wen braucht man noch für einen Goldenen Lauch, ohne den der Goldene Lauch nicht dasselbe wäre? Natürlich Jano. Hallo.
Hallo, hier ist der andere Lauch. Hallo, Lukas. Ist toll, dich zu hören. Sitzt du auch im Jacuzzi?
Natürlich, klar. Ja. Das, mit unseren Spotify-Geldern ist es ja relativ einfach. Ich habe 3 Jacuzzis.
Ich finde es toll, dass wir jetzt hier an dem Heiligen Sonntag aufnehmen auch mal. Das ist auch schön.
Das ist sozusagen jetzt, wo die Kirchen hier zum Beispiel in NRW gerade alle zu haben, ist das so der Gottesdienst. Ne?
Ja, möchtest du eine kleine Andacht noch halten?
Ja. Ja, mir fällt aber gerade gar keine Bibelstelle ein, in der es um Filme gehen könnte. Woran mag das wohl liegen? Aber ich meine, die Bibel ist natürlich auch ein Klassiker des Films, wurde ja auch schon sehr oft verfilmt. Von daher...
Ja, schnelle Frage, was ist deine liebste Bibelverfilmung?
Ich kenne echt gar nicht so viele, aber ich finde tatsächlich, es gibt so einen Film, der heißt irgendwie, ich glaube, der heißt Jesus von Nazareth, auch ein sehr origineller Titel. Das ist kein schlechter Bibelfilm, muss man sagen. Also von den moderneren hat mir so keiner so richtig zugesagt. Also ich bin weder ein großer Fan von Die Passion Christi, obwohl man dem Film nicht lassen kann, dass er filmisch echt gut ist. Also er ist irgendwie filmisch cool gemacht. Aber ich bin auch kein großer Fan von diesem Exodus-Film von Ridley Scott. Also von daher, ich hoffe ja immer noch auf Mel Gibsons The Resurrection of Christ.
Okay, und Noah? Gab es den auch mal vor ein paar Jahren? Ach, den haben wir zusammen sogar im Kino.
Ja, das war ja eine richtig unangenehme Erfahrung. Also, das war ja, ich weiß, dass wir uns so sehr darüber aufgeregt haben, dass wir da 13 Euro für bezahlt haben.
Ja, vielleicht habe ich das Ticket noch, vielleicht finde ich das noch wieder in meiner Ticketsammlung, dann muss ich mal gucken. Ich meine nämlich, wir haben glaube ich sogar mehr als 13 bezahlt, weil wir den in 3D noch geguckt haben.
Ja, es kann sein.
Das war die Zeit, wo alle Filme zwangsweise in 3D liefen und man gar keine Wahl hatte. Das war ein Kackfilm.
Das war auch im Sinister. Das ist auch am Sinister und am Wochenende. Das ist auch so ein Saftladen, so.
Ne?
Ja, nein. Aber das Ding ist, ich würde jetzt, ne, in der jetzigen Situation, ich würde auch 20 Euro ausgeben und von mir aus auch Noah gucken, wenn ich dafür im Kinosaal sitzen könnte.
Ja, wahrscheinlich, wenn wir jetzt so nach 4 Monaten Dürre und Kinoentzug jetzt Noah gucken würden, würden wir denken, oh geil, das ist der beste Film des Jahres.
Ja. Das glaube ich auch. Weil visuell hatte der auch was. Also der war jetzt nicht kompletter Schund oder so.
Ja. Fandst du, kennst du eigentlich diesen Film, wie heißt der denn? Bruce? Evan Allmächtig? Da geht es auch darum, dass dieser Evan die Arche nachbaut.
Stimmt. Nee, den kenne ich nicht. Aber klar kenne ich auch Bruce Allmächtig. Der ist auch cool. Also den habe ich auch. Den finde ich auch nicht schlecht. Also so, aber Evan Allmächtig habe ich nie so richtig geguckt. Vielleicht mal irgendwie mal im Fernsehen mal reingesappt. Aber weiß ich gar nicht, ob der so cool ist. Ja. Kennst du den oder was?
Nee, ich kenne den nicht und deswegen erlaube ich mir natürlich kein Urteil über diesen Film, der möglicherweise doch gut sein könnte.
Ja, aber das Gute ist ja, ich meine, das Schlechte ist, dass die Kinos weiterhin zuhaben und wir weiterhin in einer Jahrhundertsituation uns befinden. Das ist nicht gut. Auf der anderen Seite gibt es uns die Chance, ein paar alte Klassiker oder auch junge Klassiker wieder mal zu gucken. Und deswegen fangen wir heute einfach mal an. Das fand ich einen guten Vorschlag von dir. Wir machen heute einfach mal zu Beginn.
Spiel mir den Film vorm Tod.
Unsere Top 50 Aktion. Wir sind inzwischen bei Platz 41. Möchtest du mal anfangen mit deinem?
Ja, die zwei regelmäßigen Zuhörer, die wir haben, die werden ja wissen, was wir schon bisher so hatten. Und dir wird aufgefallen sein, dass ich letztes Mal zweimal hintereinander so einen Feelgood-Film hatte und ich dachte, als ich dann auf meine Liste guckte, oh, Platz 41, was hast du denn da notiert? Da dachte ich, ach, das ändert sich mal. Ich verrate mal nicht direkt den Titel, ich weiß ja, du bist so ein kleiner Quiz-Junkie. Ich gebe dir mal 3 Hinweise, vielleicht kommst du dann drauf.
Ja, gib mir mal eine Chance, dass ich in einem Quiz auch mal eine Chance habe.
Ja, es ist, wo wir gerade drüber gesprochen haben bei Noah, auch das hier war ein Film, der in 3D ins Kino kam. auch so ein klassischer 3D-Film, hat über 1 Milliarde US-Dollar eingespielt, ist also ein kompletter Hit gewesen, da bin ich komplett mainstreamig unterwegs. Mhm. Und er basiert auf einer Serie aus den 80er Jahren.
Okay. Ich dachte jetzt irgendwie an Transformers.
Wieso dachtest du an Transformers?
Ist es Transformers 3?
Das ist korrekt. Also vielleicht solltest du deinen Quiz-Ruhestand sofort beenden und direkt im Anschluss ein Quiz starten gegen mich. Ich rufe meinen Finn an. Lukas ist back.
Ja, okay. Also ich meine, man muss ja sagen, Transformers war, glaube ich, eine Kinderfernsehserie oder so, ne?
Ja, eigentlich ist das nicht einfach nur Spielzeug von Hasbro gewesen ursprünglich? Und darüber wurde dann so eine Zeichentrickserie gemacht und die wurde dann halt irgendwann verfilmt. Ist auf jeden Fall total original, das Ganze. Und ist natürlich vielleicht, als ich meine Liste so durchgegangen bin, das könnte sein, dass das der kontroverseste ist, weil...
Ja.
Aber ganz ehrlich, ich dachte mir auch, das ist ja nur meine Lieblingsfilmliste und letztendlich sind das natürlich auch Empfehlungen, aber bei diesem hier wissen die Leute vielleicht, was sie erwartet. Aber ich dachte mir auch so, ich finde die Transformers-Filme irgendwie geil. Also vielleicht ist es auch der kleine Junge in mir, der die einfach toll findet. Mhm. Dann habe ich aber gedacht, wir haben auch, hatten das glaube ich schon mal, dass wir mehr als einen von einer Reihe oder eine ganze Reihe nominiert hatten.
Ja.
Kann das sein? Das hatten wir schon mal irgendwo, ne?
Ich habe das auf jeden Fall auch in den höheren Bereichen meiner Liste.
Bei Transformers dachte ich dann so, ja, eigentlich sind die alle gleich. Mhm. Aber dann dachte ich so, okay, den fünften fand ich so scheiße. Das war, glaube ich, der kackbraune Lurch in dem Jahr, wo er rauskam. Mhm. Der vierte war auch schon nicht geil irgendwie. Und der zweite ist, also ich dachte mir dann so, der dritte ist eigentlich der Film, der ich am geilsten fand und der das, was die typischen Zutaten von Transformers-Filmen von Michael Bay sind, noch am besten so abgemischt hat. Also der das noch so ein bisschen am besten zusammengemischt hat. Es geht im Prinzip ja um, ich weiß gar nicht, ob ich solche Story noch groß zusammenfassen.
Ja,
also die Mondlandung.
Zwei Stichworte dafür. Ja,
ja, es gab die Mondlandung 1969 mit Neil Armstrong und Buzz Aldrin und die war gar nicht so, wie das immer in den Medien erzählt wird. Da wurde nämlich noch was ganz anderes gefunden auf dem Mond, auf der dunklen Seite des Mondes, so auch der Originaltitel dieses Films. Und ja, letztendlich bricht sich dann zum dritten Mal ein Krieg zwischen den Transformern, also den Autobots und den Decepticons auf der Erde Bahn und die Menschen sind Beiwerk und es geht natürlich um Gut gegen Böse und das Ende der Welt.
Ja.
Mit Robotern, die sich in Autos verwandeln können und andersrum, also oder in Fahrzeuge. Es sind, glaube ich, mittlerweile gar nicht nur Autos. Aber der dritte ist geil, der hat einen coolen Story-Anker, finde ich, mit dieser Mondlandung, das ist ganz geil gemacht, finde ich irgendwie cool. Und der hat geile Action, der hat einen übelst geilen Soundtrack und das ist natürlich ein Action-Materialschlacht-Ding mit Autos, die sich in einen Roboter verwandeln, um sich dann aufs Maul zu geben. Und es explodiert sehr viel, es gibt tausend einstürzende Gebäude und so, aber ganz ehrlich, das finde ich irgendwie auch mal ganz geil.
Ja, absolut. Mal,
also da stehe ich drauf.
Ich muss auch sagen, dass ich habe ja drei von den vier, fünf gibt es bisher, ne? Ich hab davon drei gesehen, den ersten, den dritten und den vierten und ich fand auch eindeutig den dritten am besten und den dritten vor allem auch sehr unterhaltsam. Also wirklich einfach mal, das macht einfach mal Spaß, den zu gucken. Und es ist tatsächlich auch der mit dem zweitbesten Kritiker-Rating auf Rotten Tomatoes. Das Beste hat der erste mit 58% von 100 und der dritte ist der zweitbeste mit 35%.
Das ist der zweitbeste?
Ja, boah. Also der zweite hat 20%, der fünfte 15% und der vierte 18%. Und auch die Audience-Scores sind nicht gerade gut, obwohl man sagen muss, dass der erste einen Audience-Score von 85 hat. Das ist schon relativ viel.
Ja, ich muss mich aus dem Mainstream ein bisschen abheben und kontrovers sagen. Und ich finde den geil, ich finde den ersten übrigens auch ganz cool. Der erste ist halt so ein typischer, der erste ist eigentlich auch so von der Qualität her auch tatsächlich der beste. Der ist noch echt eigentlich ganz, ganz gut, ohne dass man sich andauernd an den Kopf fassen muss. Ja. Der zweite ist irgendwie richtig missraten, hat aber auch geile Action und so. Der dritte, ich finde es zum Beispiel geil, der dritte ist relativ lang für so einen Actionfilm, aber der hat am Ende die letzte Stunde. Ist halt dann irgendwie so eine Belagerung. Der Krieg der Transformers findet dann, glaube ich, in Chicago statt. Ja. Das finde ich ultra geil.
Mhm. Ja, da gibt es coole Szenen. Das weiß ich auch, wie dieser eine Wolkenkratzer irgendwie in der Mitte durchbricht und so und die dann da so lang schlittern und so. Also, das ist schon, also, das ist ein Actionfeuerwerk, das auch da noch funktioniert. Und das finde ich eben im vierten zum Beispiel gar nicht mehr. Also den vierten, da finde ich auch, da denke ich so, nee.
Ja. Ja, also der vierte ist schwach und der fünfte ist dann kompletter Müll gewesen. Ja, was ich nämlich finde bei dem dritten, und also letztendlich gilt es für alle, aber der dritte, bei dem dritten ist es perfekt, also oder verhältnismäßig gut gelungen. Das ist so eine Fantasie von einem neunjährigen Jungen, eine filmgewordene Fantasie von einem neunjährigen, der mit seinem Spielzeug einfach spielt. Weißt du, wenn man als Kind hat man ja auch mit Robotern oder keine Ahnung, mit Lego oder Playmo oder was auch immer gespielt. Man hat dann sich sowas ausgedacht, diese Fantasie, die verliert man ja als Erwachsener irgendwann. Und letztendlich ist dieser Film nichts anderes. Ne? Also man, das sind irgendwelche Autos, die sich den Roboter verwandeln und dann bam, bam, bruch, bruch machen. Und ganz ehrlich, das habe ich ja, glaube ich, beim Goldenen Lauch jetzt auch gesagt, dass ich diesen Eskapismus manchmal richtig toll finde.
Ja.
Und ich finde es einfach auch manchmal geil, ins Kino zu gehen und sich einfach anzugucken, so völlig weltfremd, in so eine Fantasie zu flüchten. Genau. Und wenn das dann halt ein Hochhaus in die Luft gesprengt wird, irgendwie, ist ja auch toll. Ich will mich jetzt auch gar nicht weiter rechtfertigen. Ich kann diese Filme immer wieder gucken. Das ist so ein bisschen Feel-Good auch für mich, solche Actionfilme, wenn sie denn gut gemacht sind. Ne? Guilty Pleasure ist, glaube ich, der Begriff, der es ganz gut trifft. Die Story habe ich jetzt zusammengefasst.
Ja, hast du vier Fakten noch für mich?
Genau, und ich habe jetzt vier Fakten und davon ist eine inkorrekt. Also, erster Fakt. Neil Armstrong, es geht ja um die Mondlandung unter anderem im Film, du kennst ihn ja. Neil Armstrong taucht hier das letzte Mal in einem Film auf. Der hat hier ein Cameo als er selbst. Und er ist das letzte Mal, dass er in einem Film auftaucht. Er ist leider, Gott hab ihn selig, nicht mehr am Leben. Dann eine Fakt 2. Eine Versicherungsgesellschaft hat dem Film Autos überlassen, die bei einer Flutkatastrophe beschädigt wurden. Und Michael Bay hat alle 532 Stück davon in dem Film zerschrottet, in irgendwelchen Szenen. Das ist Fakt 2. Fakt 3. Michael Bay hat in einer Action-Szene, du kennst den Film Die Insel, hat Action-Szenen aus Die Insel einfach 1:1 in Transformers 3 übernommen. Und zwar so eine, es ist eine Highway-Szene, die in Die Insel auftaucht und die gleichen Szenen davon sieht man dann auch in Transformers 3. Und in Japan ist die Transformers-Serie und teilweise auch Transformers allgemein nicht unter dem Namen Transformers vermarktet oder bekannt, sondern unter dem Namen Super God Robot Force. Also Super Götter Roboter Streitmacht oder wie auch immer.
Ja.
Ja.
Okay, das letzte ist definitiv richtig. Das ist einfach genial.
Ja.
Das mit die Insel schätze ich auch als richtig ein. Ich glaube, du hast mir hier eine kleine Falle gestellt und das mit den Autos ist zahlenmäßig nicht ganz richtig.
Okay. Vielleicht sollst du deinen Quiz-Ruhestand doch aufrechterhalten. Das stimmt. Er hat tatsächlich, das ist eine, die haben den auch, haben ihm nichts dafür berechnet, haben ihm halt alte Versicherungsfälle oder alte Autos, die nicht mehr zugelassen sind, einfach überlassen. Und genau 532 Stück haben sie ihm überlassen. Und 532 Stück hat Michael Bay zerschrottet. Also er hat 532 Autos zerdeppert in dem Film. Das muss man sich mal vorstellen.
Also es ist doch richtig.
Ja, richtig. Und das Wort Materialschlacht bekommt dadurch auch ein bisschen praktische Unterfütterung. Und zwar ist Neil Armstrong falsch.
Ah, okay, ja.
Der taucht in dem Film gar nicht auf. Ich weiß auch gar nicht, ob er da überhaupt noch gelebt hat.
Mhm.
Buzz Aldrin taucht nämlich auf.
Ja, okay.
Ich guck mal kurz. Neil Armstrong war ja der erste Mann, der den Fuß auf den Mond gesetzt hat. Buzz Aldrin war, glaube ich, der zweite. Ein Jahr nach dem Erscheinen von Transformers 3 ist Neil Armstrong gestorben.
Da hat er bestimmt noch richtig ehrenvoll gefühlt, als er den Film noch geguckt hat.
Ja, falls er den geguckt hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall taucht Neil Armstrong gar nicht auf in dem Film. Das war jetzt ein schwieriger Fakt, aber ja. Das mit die Insel übrigens, die Szene, das dachte ich, als ich zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich auch so, oh Mann, ey, der hatte ich einfach so, sieht geil aus, die Szene, aber man ist halt irgendwie so, ja, okay, er hat einfach jetzt irgendwie so mehrere Shots aus einem alten Film von sich recycelt. Das haben sie aber gemacht, weil die haben eine Stunt-Szene gedreht, die sie ja ursprünglich drehen wollten, und dabei ist der Stuntman oder einer der Beteiligten auf jeden Fall schwer verletzt worden. Deswegen haben sie die Szene nicht weitergedreht und nicht in den Film verwendet und haben deswegen eine alte genommen, sozusagen.
Ach so, ja. Naja, klar.
Also, hat also einen ernsten Hintergrund und dann kann ich es auch verstehen und ist irgendwie fast schon süß, ne?
Das mit den Autos, da bin ich nur drauf gekommen, weil ich witzigerweise gleich bei meinem Film auch genau den gleichen Fakt habe mit zerstörten Autos. Aber das werden wir gleich noch sehen. Ja.
Okay, jetzt bin ich auch gespannt, was das ist.
Ja.
Du, sowas in dem Film? Oh, das ist ja interessant. Ja. Übrigens haben wir, wo wir vorhin auch über das 3D gesprochen haben, wir haben ja alle gefühlt, hat ja jeder Avatar damals in 3D im Kino geguckt. Und
ich leider nicht.
Es gab sehr wenige Filme, wo man wirklich gesagt hat, ja, das 3D war toll, war geil. Die 5 Euro Aufpreis haben sich auf jeden Fall gelohnt.
Ja, ja.
Oder gefühlte 30 Euro. Bei Transformers 3 war es aber tatsächlich bei mir der Fall. Ich weiß nicht, ob ich das wortwörtlich so gesagt habe, aber das war ein Film, wo ich dachte, ja, das 3D macht tatsächlich den Film noch irgendwie ein bisschen besser. Der spielt aber halt auch immer bei hellem Tageslicht und ist alles sehr gut gesättigt und ausgeleuchtet und die Hälfte ist in Slow Motion und so, da sieht das natürlich geil aus. Man muss ja Michael Bay sagen, dass er technisch auch einiges drauf hat und eigentlich auch weiß, wie man Sachen effektvoll in Szene setzt. Er hat nur manchmal nicht so, weiß noch nicht, wann er was in Szene setzen muss und wann nicht. Ihm fehlt da so ein bisschen auch die, ja, wie sagt man denn? Ihm fehlt da so ein bisschen das Handling manchmal. Oder jemand, der ihm sagt, jetzt schalt mal einen Gang runter.
Aber er, wie gesagt, er hat eine sehr distinkte visuelle Vision und das sieht man schon auch und das unterscheidet ihn dann auch meines Erachtens auch von einigen anderen Regisseuren, die auch so Filme machen wollen wie er, aber seine Filme gehen als Guilty Pleasure noch durch und die Filme von anderen Leuten nicht.
Ja.
Und die Filme von anderen Leuten sind dann Kacke, sage ich mal so, und seine kann man zumindest noch mit einem Augenzwinkern gucken. Weil sie dann noch Spaß machen. So.
Ja, was ich übrigens finde, was Michael Bay gar nicht hat, finde ich, ist Sinn für Humor, also auf jeden Fall nicht Sinn für meinen Humor.
Ja.
Und ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, das kommt auch bei niemandem an. Das muss man sagen, das bei Transformers 3 auch noch am erträglichsten. Also da ist der Humor ganz okay, auch nicht geil, aber das ist bei allen anderen Michael Bay-Filmen fürchterlich fast. bei Nicolas Cage, bei The Rock geht's noch, aber da kommen wir später zu. Okay. Ich habe den halt da, mein First Blood war, dass ich ihn im Kino geguckt habe, als er rauskam. Und das war geil. Ich habe den dann auch noch 1000 Mal geguckt auf Blu-ray und fand, der erinnert sich nicht viel dran, aber da ist jetzt auch nicht so viel Metaebene bei dem Film.
Klar, klar.
Ja, wir haben ja auch mal so was wie ein Lieblingszitat aus dem Film. Das finde ich bei dem Film sehr schwierig. das sind ja eigentlich nur so dämliche One-Liner, die da gedroppt werden. Aber ich finde, mach das mal jetzt mal so ein bisschen. Ich sag mal, das, was Optimus Prime hat, einfach ultra die geile Stimme auch. Deswegen finde ich diese One-Line, die er mal droppt, schon ganz geil. Und eine Lieblingsszene habe ich lange überlegt. Es gibt mehrere. Es gibt diese Highway-Szene.
Ja.
Die ist ziemlich geil. Die ist auch so in Slow-Motion, in 3D ganz geil. Es gibt aber auch diese Szene, wo diese Soldaten über Chicago abspringen mit diesen Wingsuits, heißen die, glaube ich.
Stimmt, ne? Ja.
Wo die so die ihre Arme ausfallen und so komische Flügel haben. Das sind halt auch irgendwie echten Soldaten, das wird halt von der US-Army wohl auch eingesetzt oder Air Force oder wer auch immer. Und das hat der halt geil jetzt hingesetzt, finde ich mega geil. Das sieht man halt dann so einen Abschnitt von so Wingsuit-Leuten, wie die über Chicago abspringen und dann in so ein Kriegsgebiet springen. Sieht geil aus. Und dann im Hintergrund stürzen irgendwelche Flugzeuge ab. Ja. Ist jetzt natürlich irgendwie so ein bisschen kriegstreiberisch und martialisch. Ich weiß nicht, ob ich das moralisch so richtig finde, aber es sieht geil aus in dem Film. Ja, es gibt auch diese Szene, wo dieses Gebäude einstürzt. Auch geil. Aber ich nehme mal diese Wingsuit-Szene.
Die wurde ja dann so halb kopiert in Godzilla, ne? Also da kam gab es ja auch so eine ganz ähnliche Szene, also in dem neuen Godzilla von 2015.
Ich will jetzt hier nicht wieder angeben mit meinen Jahreszahlen, aber ich habe den halt letzte Woche gerade geguckt. Der ist von 2014 und die Szene bei Godzilla ist auch mega gut.
Ja.
Also ich weiß das auch nur, weil ich den letzte Woche gerade geguckt habe, den Godzilla-Film. Das ist auch eine geile Szene.
Ja, stimmt.
Ja, aber also Transformers 3, was willst du noch was dazu sagen? Ich finde geil. Der Soundtrack ist übrigens, ist so eine Sache, den hast du auch richtig gefeiert, das weiß ich
noch. Ich mag den, ich höre den regelmäßig beim Joggen, beim Schreiben und so weiter, ja. Von Steve Jablonski.
Ja, da denkt man auch so, okay, ich könnte mich jetzt auch in Roboter verwandeln. Ja, ist irgendwie, ist geil. Und der ist auf Platz 41 meiner Liste und
Der hat's
verdient, natürlich. Ich sag mal, es werden auch noch andere Actionfilme auftauchen. Das ist auch einfach Geschmackssache. Und mich würde aber natürlich interessieren, das ist jetzt schon so ein Guilty Pleasure, für den man sich oft rechtfertigen muss und wo ich verstehen kann, wenn den Leute Kacke finden, weil er natürlich objektiv Schwächen hat. Aber mich würde interessieren, ob was denn, hast du eigentlich auch so einen Film, wo du denkst, ja, der ist eigentlich nicht so geil, aber irgendwie finde ich den geil, der ist so einfach genau so mein Geschmack?
Oh, ich weiß gar nicht, so ich habe meine Pleasure. Top 50 hier gerade nicht vorliegen. Also habe ich auf jeden Fall. Ich meine, Team America ist so ein Film, würde ich auch sagen. Obwohl Team America kann man gar nicht so sagen, dass er Schwächen hat. Aber bei Team America kann man schon sagen, der ist auch Guilty Pleasure. Obwohl eigentlich ist es eine Satire, ne? Also so.
Der ist schon daher, clever eigentlich. Den finde ich eigentlich.
Der ist schon clever, das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob ich das in meiner Top 50 habe. Also Team America ist natürlich in meiner Top 50, deswegen. Ich sehe allerdings gerade gar nicht, wo. Aber ja, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen.
Ich glaube, dass die jeder solche Filme auch hat, weil man auch nicht immer... Du hast du sowas?
Ich habe Team America auf jeden Fall. Und ich habe auf jeden Fall noch einen Film, der auch sehr weit oben ist, der da drauf zutrifft. Und zwar ist es Con Air.
Oh ja, stimmt. Oh, da werden wir noch... Oh, der ist auch
mega. Aber da werden wir dann drüber reden. Ja. Also der auf den trifft es auf jeden Fall zu, obwohl der auch kongenial ist. Also der ist wirklich, da sieht man auch Guilty Pleasure Film heißt gar nicht zwingend, der ist kacke und man selber findet den geil, sondern das ist auch ein bestimmtes Genre, was vor allem auch in den 90ern meines Erachtens relativ viel bedient wurde.
Ja.
Und das sind teilweise richtig künstlerisch gute Filme. Also
Es ist auch eine Kunst, oder nicht?
Ja.
Also ich meine, es kommen jedes Jahr 20 solcher Filme raus, die so richtig hirnlos sind, oder so Actionfilme. Aber es ist auch eine Kunst, in gewisser Weise solche zu machen, die dann auch sowas wie Con Air sind. Aber da sprechen wir später auf jeden Fall drüber. Den lieben wir beide. Jetzt haben wir aber fast eine Viertelstunde über Transformers geredet. Das strapaziert die Nerven.
Ich habe jetzt noch einen. Ich habe ja auch meinen Platz 41. Ja. Erinnerst du dich noch, was bei mir auf Platz 42 war?
Ein Musikfilm, oder nicht? War das Sing richtig. Street?
Sing Street, genau. Ja. Und ich habe wieder einen Musikfilm, tatsächlich.
Mit Autos, die in die Luft fliegen? Oh, ich weiß, ich habe eine Idee.
Es ist die Mutter des Musikfilms, wenn man es so will.
Ja.
Also nein, gut, die Mutter des Musikfilms ist vielleicht auch sowas wie Standing in the Rain oder ich weiß gar nicht, wie das heißt, Sei mein Glückssternchen oder wie heißt der auf Deutsch?
Ach ja, stimmt. Singing in the Rain.
Singing in the Rain, aber das ist so ein bisschen, sag ich mal, wenn man Leute fragen würde, was ist so ein klassischer Musikfilm, würden wahrscheinlich viele diesen Film antworten von 1980. Du weißt es wahrscheinlich schon, ne?
Sie sind auf einer Mission von Gott und sind dabei, die Band wieder zusammenzubringen.
Richtig, ja. Es sind die Blues Brothers.
Ja.
Und kurz mal einmal noch vorweg, Transformers 3 gibt es momentan auf Netflix zu sehen. Blues Brothers gibt es momentan leider nirgendwo zu sehen, aber ihr könnt ja mal, wenn ihr Bock habt, in Transformers reingucken. Blues Brothers, braucht man nicht viel zu sagen. Du hast es schon gesagt, es sind zwei Brüder, Jake und Elwood Blues. Der eine kommt aus dem Gefängnis gerade frei, der andere holt ihn ab und sie sind in einem katholischen sozusagen Heim aufgewachsen und dieses Heim steht kurz vor dem Bankrott. Und sie verdanken diesem Heim sehr viel und deswegen wollen sie ihre alte Band, die Blues Brothers, wieder zusammenbringen, um das Geld einzusammeln mit den Konzerten. Und das ist praktisch die Story. Dabei treffen sie auf tausende Pop-Legenden oder Jazz-Legenden. Und ich habe jetzt mal vier Fakten für dich. Jetzt ist es für dich wahrscheinlich relativ einfach, aber ist egal. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht trotzdem interessant. Zum einen der Fakt, neben vielen Musikgrößen wie Aretha Franklin und so weiter spielt unter anderem auch eine absolute Filmlegende, nämlich Frank Oz, in dem Film mit, der unter anderem Yoda gespielt hat. Die Band der Blues Brothers gab es bereits vor dem Film, aber der Film gehört trotzdem integral zur Band mit dazu. Der dritte Fakt, ich habe den Sohn des Regisseurs schon einmal getroffen. Der vierte Fakt, mit 103 zerstörten Autos hält der Film den Weltrekord mit den meisten für einen Film zerstörten Vehikeln. Das ist jetzt relativ einfach für dich, aber...
Sagst du so. Das mit den Autos, glaube ich, stimmt und das finde ich irgendwie verrückt, weil das ein Film ist, den man mit so einem Rekord nicht in Verbindung bringen würde.
Ja, aber ich habe ja gerade gesagt, der hält den Weltrekord da drin mit 103 zerstörten Autos.
Ja, hast du mich jetzt mit der Zahl verarscht?
Naja, ich meine, du hast ja auch gerade
was... Ach ja, stimmt, 103. Ich war gerade bei 1003. Ach so, stimmt, ich war bei 1000. Ja, dann ist das natürlich falsch. Dass du den Sohn von Regisseur getroffen hast, weiß ich. Das finde ich übrigens ultra cool.
Ja, das muss ich mal kurz anekdotisieren. Ich bin ja auch ein bekennender Comic- und Graphic-Novel-Liebhaber. Du hast mich da auch damals so ein bisschen zugebracht. Und ich mache das inzwischen relativ regelmäßig, dass ich das gerne lese. Und der Regisseur heißt John Landis. Der ist auch relativ bekannt, hat einige Filme in den 80ern gemacht, die relativ bekannt wurden. Blues Brothers ist aber eindeutig sein erfolgreichster Film. Und er hat aber auch das Michael Jackson-Video zu Thriller gedreht, was ja auch, sag ich mal, Popkultur pur ist. Und sein Sohn, Sohn Max Landis ist unter anderem auch Drehbuchautor, Regisseur, zum Beispiel auch von der Netflix-Serie Dirk Gently's irgendwie Secret Agency oder so. Und American Ultra ist auch ein Film von ihm. Und er hat auch eben Graphic Novels gemacht. Und ich habe ihn mal bei einer Autogramm-Signierstunde getroffen und habe ein Foto mit ihm und so. Das war ganz cool. Das ist auch ein ganz ausgeflippter Typ.
Ja, den hast du vor allem, eigentlich der Ort, wo du ihn getroffen hast, ist auch ein bisschen außergewöhnlich.
Ja, der Ort war in Vancouver. Ja, in Vancouver, das stimmt. Ja, das war auch cool. Etwas surreale Situation, aber egal. Genau, das mit Frank Oz stimmt. Das mit der Band, das es die bereits vorher gab, stimmt auch. Was ich vorher gar nicht wusste, die Band, das sind ja zwei Schauspieler, Dan Aykroyd und John Belushi. Und die haben tatsächlich damit angefangen, die gehörten zu Saturday Night Live und haben da 1977 praktisch mit so Sketchen angefangen, wo sie dann die Blues Brothers gespielt haben. Und das war eben so erfolgreich und so beliebt, dass darüber ein Plattenvertrag an sie herangetreten wurde. Und zu diesem Plattenvertrag gehörte aber auch ein Film, der gedreht werden sollte. Und genau, deswegen gehört das da zusammen. Und das mit den Autos stimmte, zum Zeitpunkt, als der Film erschien, war das tatsächlich wahr. Also da sind 103 Autos zerstört worden. Das war 1980 der Weltrekord, der allerdings schon ein Jahr später von dem Film Firebird Tornado getoppt wurde und dann heftig getoppt wurde von Matrix Reloaded. Da wurden schon 300 zerstört. Und dann ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob inzwischen Michael Bay dann der Rekordhalter ist, das konnte ich jetzt nicht herausfinden, aber dann wurde das eben nochmal von Michael Bay getoppt. Genau.
Ja, ich habe das kurz, weil ich es interessant finde, die Liste ist von Silvester 2015 ist tatsächlich immer noch Matrix Reloaded wurde dann noch getoppt vor dem 6. Fast and Furious. Ja. Und Stand 2015 hier im Internet ist der dritte Transformers mit weitem Abstand erster noch.
Krass, ja, das ist ja witzig, dass wir das jetzt zufällig so beide so einen Fakt hatten. Das ist, ist ja cool, ja.
Aber das ist krank.
Ja, toller Film. Ich habe den zuerst tatsächlich mit meinem Onkel geguckt auf DVD, weil mein Vater und mein Onkel, also Schwager, die sind beide Schwager, haben früher, als die Studenten waren, tatsächlich sind die zu so Events gegangen in Berlin, wo die so Anzüge sich angezogen haben. Die haben ja dieses klassische Outfit mit schwarzen Anzügen, schwarzen Krawatten und schwarzen Hut und dann den Film so in der Waldbühne in Berlin oder so geguckt haben, in so einem Open-Air-Event und so. Mega, mega cool. Und deswegen irgendwann, als ich dann so ein bisschen irgendwie so Teenager war oder irgendwie so 12 oder so, haben die mir den dann mal gezeigt und habe ich auch sehr gut in Erinnerung. Meine Lieblingsszene ist eindeutig, das ist die Szene im Restaurant, wo die Blues Brothers praktisch ihren einen, ich glaube, Trompeter überreden wollen und der will partout nicht, weil der jetzt in einem ganz schicken Restaurant arbeitet und die laden sich da praktisch ein und vergraulen die Gäste und das ist so eine extrem lustige Szene. Das kann man aber gar nicht beschreiben. Und mein Lieblingszitat ist natürlich ganz klar, die beiden schnappen sich ihr Bluesmobil, einen alten Polizeiwagen und dann setzen sich ans Steuer und dann sagt Elwood, es sind 106 Meilen bis Chicago, wir haben genug Benzin im Tank, ein halbes Päckchen Zigaretten, es ist dunkel und wir tragen Sonnenbrillen. Und dann sagt Jake, tritt drauf. Und dann fahren sie los. Das ist einfach nur geil. Ja, es ist ein ganz toller Feel-Good-Film. Es ist ein cooler Musikfilm, wenn man auf Jazz und Blues steht, sowieso. Und der ist auch ganz over the top und macht einfach Spaß. Ja.
Ja, was soll ich da? Also absolut korrekt. Aber ich finde es geil, dass die. Ich finde es wirklich verrückt, dass die damals nur den Rekord mit den Autos gehört haben, weil das eigentlich ist es ein Film, wo man an die Musik denkt und die Musik auch das Geilste dran ist.
Aber am Ende gibt es halt diese Szene, wo diese Autos ja auch so ganz random durch die Gegend fliegen. Da werden sie ja von so Polizisten verfolgt, weil sie ja, ich weiß gar nicht, wie das genau ist. Ach, sie haben doch diese eine Band, die Good Old Boys, die haben sie doch irgendwie eingesperrt oder so und haben dann an deren Stelle sind die aufgetreten und haben praktisch deren Gage eingesackt.
Stimmt.
Und da werden sie doch verfolgt und dann ist es so, dass tausende Polizisten die verfolgen und dann alle so kreuz und quer irgendwie wirklich durchs Bild fliegen.
Ja, das ist geil. Ja. Oh, es gibt noch mehr sehr interessante Filmrekorde. Fällt mir gerade so eines.
Ja, müssen wir mal eine Folge zu machen.
Ja, kurzer Teaser dazu. Was glaubst du, wo liegt der Rekord für die meisten Filmküsse?
Bei einem Film?
Ja.
Ist das ein Erotikfilm oder ist es so eine normale Rom-Com?
Ja, ich kenne den Film nicht, aber ich glaube, das ist kein Erotikfilm.
Okay.
Also es geht, glaube ich, hier schon um normale Filme. So Mainstream in dem Sinne.
Kiss the Cook.
nee, überraschenderweise nicht. Der Film Don Juan, der große Liebhaber von 1926, der Hauptdarsteller oder die Hauptfigur, hat verteilt im ganzen Film 191 Küsse.
Ja, krass.
Ja, es gibt voll die verrückten Rekorde. Der meist geremakte Film, die meisten tierischen Darsteller.
Das ist bestimmt Sherlock Holmes, oder?
Nee, ist aber auch britisch und es ist nicht Sherlock Holmes. Was ist noch bekannterer britischer...
Ach so, Christmas Carol.
Nee, noch viel bekannterer Schriftsteller aus... Der bekannteste Schriftsteller der Welt wahrscheinlich, so in aller Zeiten.
J.R.R. Tolkien? Nein, nee.
Typisch britisch.
Jesus? Nein.
Der hat schreiben lassen. Wie heißt es? Shakespeare. Natürlich.
Ah, Macbeth.
Hamlet.
Ach so, krass.
Es gibt 48 verschiedene Filmadaptionen von Hamlet.
Wow. Ja, ja.
Ja, ich könnte jetzt noch ewig so weitermachen, aber...
Ja, das machen wir mal. Das können wir jetzt genau. Ja immer mal einstreuen. Das finde ich cool. Ja, was wir jetzt ja haben, ist so ein kleines Intermezzo. Und zwar ist mir das aufgefallen, weil ich einen Film geguckt habe, der auch für den Goldenen Lauch 2022 zählt. Und der heißt Yes, God, Yes. Den gibt es auf Amazon Prime. Der ist auch zu empfehlen. Ist eine coole Komödie. Ich wollte nur mal kurz einmal erwähnen, wir haben ja im Sommer viele Folgen gemacht zu so verrückten Filmtiteln. Und wir haben wieder ganz frisch in diesem neuen Jahr einen absolut beschissenen Untertitel. Und zwar heißt der Film Yes, God, Yes, böse Mädchen beichten nicht. Und ich finde das so einen geilen Titel, weil es geht in dem Film tatsächlich um eine Frau oder ein junges Mädchen, was sehr katholisch streng erzogen wird und auf so einer katholischen Schule halt alles tabu ist, was so mit Sexualität zu tun hat. Und das Coole finde ich, der Titel ist eigentlich richtig schlecht, aber der ist halt wirklich, das könnte auch ein Pornotitel sein, muss man mal sagen.
Kategorie Filmtitel, die klingen wie Pornotitel.
Und das passt dann wiederum zu dem Film, weil es da auch so ein bisschen darum geht, dass sie dann irgendwie mal aus Versehen in so einen Chat kommt, wo dann einer ihr irgendwie Nacktfotos schicken will und so.
Aus Versehen. Passiert mir auch dauernd. Weißt du, machst du den Computer an, bist du im Chat und kriegst Nacktfotos. Genau. Klassischer Montag, ne? Ja.
Obwohl man sagen muss, der Film spielt 2004. Das heißt, es war wirklich noch so ein bisschen dieses weirde, ich weiß auch nicht, ich hatte auch mal einen relativ unangenehmen ICQ-Kontakt, aber da will ich jetzt nicht länger drauf eingehen.
Ja, du hast mir nie geantwortet.
Ja, genau. Das auf jeden Fall wollte ich dazu nur sagen, es gibt in dem Film ein Quiz, was das Mädchen spielt, weil das Mädchen ist filmbegeistert. Und die macht immer in so Chats so Fragen, da werden dann Filmtitel durcheinander geworfen, also die Buchstaben, und dann muss man ganz schnell raten, was ist das für ein Filmtitel. Und das kann man jetzt natürlich hier im Podcast irgendwie schlecht machen, weil das transportiert sich jetzt nicht so gut sozusagen auditiv. Ja? Und deswegen habe ich gedacht, was können wir uns nochmal für ein kleines Quiz überlegen? Und ich dachte, wir haben jetzt füreinander ein bisschen vorbereitet, dass wir Filmtitel oder Filme mit einer Punchline praktisch beschreiben, die so ein bisschen kacke ist. Also die so nicht so ganz so passt, aber den Film trotzdem irgendwie cool erklärt. Und wir müssen raten, welcher Film sich dahinter verbirgt. Und ich bin jetzt mal gespannt, was du so hast. Und du musst, also ich fange jetzt mal mit dem ersten an und dann machst du einfach den nächsten, ja?
Ja, war das erste Mal, dass wir sowas machen. Also ja, ist noch Luft nach oben vielleicht bei mir.
hau raus. Zum Beispiel jetzt nur als Beispiel für die Zuhörerinnen und Zuhörer, bei diesem Film Yes, God, Yes wäre der beschissene Filmtitel Junge Katholikin entdeckt die Pornografie für sich.
Ach so.
Ja? Also, oder ich hatte auch gedacht...
so böse Mädchen beichten nicht, passt eigentlich schon ziemlich gut.
Ja, genau. Aber ich dachte halt auch, wie du das zum Beispiel beim Goldenen Lauch hattest mit Deine Pfanne wird dich töten. Für vergiftete Ware. Ja. Das ist nämlich auch genau sowas. Mein erster ist jetzt, du musst jetzt den Filmtitel raten, und zwar heißt meine Beschreibung: Hotelresort in den Bergen wird ihre Familie gefährden.
Das reimt sich. Hey, das ist geil, das reimt sich. Ja, erstmal Props für dich an den Reim. Das ist bestimmt das Shining, oder?
Ja, genau. Ja, das ist das
Shining. Hey, okay, das ist geil. Ja, Lukas, in Erinnerung an einen bekanntes oder weniger bekanntes deutsches Lied. Ich glaube fest daran, dass uns Teddys retten können.
Dass uns Teddys retten können? Ist es Ted 2?
Nee, aber das könnte auch passen. Stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Ist auch nicht Ted 1.
Das wäre auch ein bisschen einfach.
Ja.
Oh, das ist schon mal schwierig.
Ja.
Ist es ein Animationsfilm?
Nee, es ist ein Film, den du über alles liebst. Der ist wahrscheinlich in deinen Top 10, Also, würde mich sehr überraschen, wenn nicht.
Ist es Stand By Me?
Nee. Das ist ein Film, den ich auch liebe. Also, tue ich bei Stand By Me auch, ja.
Heavy Doof, dass uns Teddys retten kann.
Ja, das ist nicht der Hauptplot. Aber es ist schon so, dass die süße Knuddelbären am Ende ein bisschen die Welt retten.
Oh, Paddington.
Nein. Ganz anderes Genre. Viel.
Welches Genre?
Brutaler ist Science Fiction, Fantasy, Action, wie auch immer. Ist auch schon ein bisschen älter. Du liebst den Film.
Star Wars 6.
Richtig. Es ist,
ja, Star Wars 6 mit den Ewoks. Geil, ja.
Ja, es ist ein schmaler Grat mit Star Wars zwischen bescheuert und total kultig.
Ja, das stimmt.
Aber die Ewoks sind auch irgendwie süß. Und
okay, ich drop jetzt auch mal meinen, wo ich glaube, dass er am schwierigsten ist. In Anknüpfung an ein, ja, sagen wir mal, popkulturelles Phänomen, das mir Gott sei Dank erspart geblieben ist, aber es sagt mir trotzdem was. Wir haben einen Film, den würde ich beschreiben mit Two Boys, One Ancient Cup.
ich habe diese Bilder im Kopf. Two Boys, One Ancient
Cup. Two Boys, One Ancient Cup.
Filmtitel, die so klingen wie Pornos.
Ja.
Keine Ahnung. Ancient Cup, ist das der Heilige, wie heißt der nochmal, der dritte Indiana Jones? Da ist das mit dem Heiligen Gral irgendwie.
Sehr gut, das ist richtig, ja. Ja. Indiana Jones 3, der letzte Kreuzzug, ja.
Stimmt, okay.
Der Ancient Cup ist der Heilige Gral, genau. Und die Two Boys sind eben Indiana Jones und sein Vater.
Okay, das verstört mich auf mehreren Ebenen. was habe ich noch? Ach so. Opa macht mit seinen Enkeln den beschissensten Ausflug aller Zeiten.
Oh. Opa? Sind es wirklich Opa und seine Enkel?
Ja, wenn ich es richtig in Erinnerung... Ich war mir nicht 100% sicher, aber ich meine ja. Ich bin mir eigentlich...
Ist es ein Horrorfilm?
Ja, im weiteren Sinne, aber...
Also eher ist ein Thriller?
Ja, es ist eher so ein Fantasy... Science-Fiction ist wahrscheinlich, wenn man es genau nimmt. Es ist im Prinzip auch einfach ein Blockbuster.
Ist es Armageddon?
Nee.
Da muss mir noch einen Tipp geben.
Wer gilt denn so als Vater des Blockbusters? Oder als Erfinder?
Jaws.
Richtig, der Regisseur hat auch diesen Film gemacht.
Jurassic Park.
Ja, natürlich. Der Opa, was für ein beschissener Ausflug ist das eigentlich? Der nimmt seine Kinder mit auf einen Ausflug in so einen Zoo-Tierpark.
Stimmt.
Am Ende wird die Hälfte der Leute einfach gefressen von Dinos und alles zerstört. Toller Ausflug von dem Opa. Stirbt er selber nicht sogar?
Nee. Wer ist denn der Opa von denen? Ist
das der Parkbesitzer, oder nicht?
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob der am
Hammond.
Ende... Doch, der stirbt der am Ende? Ja, weiß ich auch gar nicht. Muss ich echt mal wieder gucken. Aber geiler Film. Das ist eine geile Beschreibung.
Ja. Es ist vollkommen bescheuert eigentlich. Aber ja.
Okay. Mein letztes ist ein Ödipus-Komplex. Eine weirde Freundschaft zwischen Teenager und Senior und ein abgefucktes Auto ergeben 100% Spaß.
Sag mal, das war viel Information.
ein Ödipus-Komplex, eine weirde Freundschaft zwischen Teenager und Senior und ein abgefucktes Auto ergeben 100% Spaß.
Ein abgefucktes Ödipus-Komplex? Also irgendjemand vögelt mit seiner Mutter.
Nein, so weit geht's nicht, aber es ist schon sehr ödipal.
Ein Film, wo jemand auf seiner eigenen Mutter steht? Und ein Auto? Was? Und ein abgefuckter Senior?
Nee, eine intime Freundschaft zwischen einem Teenager und einem Senior. Ach so, also eigentlich ist der Film voller unangebrachter Dinge, aber es ist eigentlich ein Familienfilm.
Gefucktes Auto? Ist das, wie heißt das, Little Miss Sunshine?
Nein.
Ach so. Das ist auch ein abgefuckter Senior, ein komisches Auto.
Man kann sagen, mit dem Ödipus-Komplex ist auch ein sehr, sehr ikonische Schleichwerbung in der Filmgeschichte verbunden. Zwar eine Unterhose von einer bestimmten Marke.
Ach, es ist Zurück in die Zukunft.
Ja, genau.
Ach, stimmt, das ist tatsächlich eine ödipale Sache, ja.
Ja, sie, die Mutter steht auf ihren Sohn zumindest.
Stimmt, das abgefuckte Auto und, ach so, und der Doc Brown meinst du, ne?
Ja, ist dir das mal aufgefallen? Also erstmal steht die Mutter auf ihren Sohn, wenn er zurück in die sozusagen in die Vergangenheit reist. Ja. Dann ist es so, dass Marty McFly, ein Teenager, 16-jährig, mit einem alten Mann, der alleine lebt, befreundet ist. Und es gibt auch am Anfang diese Szene, wenn er mit seiner Freundin durch die Stadt läuft und so richtig heftig so zwei anderen Frauen hinterher geiert.
Ja.
Und sie einfach so seinen Kopf nimmt und so sagt, hey, guck doch lieber mich an. Aber ansonsten ist alles vollkommen okay.
Stimmt. Ja, das mit der Mutter, aber das wird ja, das mit der Mutter ist ja auch so ein bisschen der Gag des Films, dass sich seine Mutter dann in ihn verliebt, statt in seinen Vater und dadurch, das ist ja eigentlich eine ganze Story, dass sie sich wieder in seinen Vater verlieben soll, statt in ihn, damit er geboren wird.
Es ist aber schon witzig, aber es ist auch ein bisschen weird.
Ja, das mit dem alten Mann ist irgendwie witzig. Der lebt halt auch so in so einem zurückgezogenen Haus, ist völlig, also ist auch nicht einfach nur ein älterer Mann, sondern einfach komplett der verrückte Freak eigentlich.
Ja, ja.
Stimmt, er ist trotzdem ein toller Film.
Du hast noch ein letztes Film.
Ja, Der lange Weg zum Recycling.
Wall-E.
Oh, na, das hätte ziemlich gut... Aber der recycelt von Anfang an, der muss dazu keine Reise zurücklegen. Nee, aber das hätte auch gepasst.
Der lange Weg zum Recycling. Herr der Ringe.
Richtig, da, richtig.
Ja. Du meinst das, weil der am Ende eingeschmolzen wird, der Ring?
Ja, der Ring muss dann wieder dahin, weil sonst kann er nicht richtig recycelt werden, der Ring. Der muss dann zum Schicksalsberg und die Reise dahin ist ein bisschen, ist ein bisschen länger.
Ja,
nee, das man könnte auch sagen, der lange Weg zur Scheidung eigentlich, ne, weil er seinen Ehering dann endlich loswerden will.
stimmt. Ja, ich habe noch ein letztes, muss jetzt einfach hinterherhauen, weil oder ich kann es mir auch fürs nächste Mal eigentlich aufbewahren.
Ja, wie du möchtest. Hältst du das so lange aus?
Ich halte es aus.
Okay.
Wir haben ja jetzt noch tolle fünf beziehungsweise mehrere Fragen für ein Halleluja, wo wir auch noch ein paar Einsendungen haben. Also wir haben ja noch ganz spannende Sachen. Die bewahre ich mir fürs nächste Mal auf.
Okay.
Muss ich mir hier kurz aufschreiben. So. Denn wir haben jetzt fünf Fragen für ein Halleluja.
Fünf Fragen für ein Halleluja.
Und wir haben auch drei Fragen aus der Lauch Nation eingesendet bekommen, die wir jetzt ja irgendwie mal zu Anfang gleich beantworten können, oder?
Ich liebe die Lauch Nation.
Ja. Als erstes eine Frage, die noch aus dem Dezember sogar ist, die wir noch nicht beantwortet haben. Shame on us. Von Jan Dörne 94 oder Jan Doerne 94. Was war die schlechteste Filmempfehlung, die du je gegeben hast? Und das verstehe ich so, dass eine Empfehlung, die ich jemand anderem gegeben habe und die Person richtig kacke fand.
Ja, ich, ja.
Hast du es auch so verstanden?
Ja, ja, klar. Mir sind tausend Sachen eingefallen. Gefühlt empfiehlt man ja tausend Filme, weil irgendwie mittlerweile sich rumgesprochen hat, dass wir richtige Filmfreaks sind. Und dann einen andauernd jemand fragt und man natürlich gerne und viel zu viel Auskunft dann gibt. Aber ich weiß doch gar nicht immer, wie die Filme fanden und eigentlich ist die Chance, dass die immer gleich genauso gut ankommen, auch gleich null. Mir ist aber eine Sache eingefallen, den kannte ich vorher auch nicht, den Film. Mhm. Da waren wir, glaube ich, sogar auch, warst du auch dabei. Und zwar haben wir Batman vs. Superman ja heftig gehypt und uns darauf gefreut und ich weiß, dass ich einen Kumpel sehr viel belabert habe und der dann mitgekommen ist, der beste Zehner der Welt ist, aber nicht unbedingt ein überragender Filmfreak, so wie du oder ich, der nicht so oft ins Kino geht und dann nimmt man den mit und dann guckt der diesen Film, ich weiß, dass er ihn komplett gehasst hat und ich weiß, dass wir ihn beide, also dass der auch einfach kacke ist, Superman irgendwie. Das Ich weiß nicht, wird das gar nicht mehr unbedingt heute aufs Brot geschmiert, aber wenn, vielleicht fängt das jetzt wieder an.
Stimmt, das ist schon auch ein treuer Hörer von uns, der, ja, der wird sich jetzt vielleicht wieder daran erinnern, das wird alte Wunden wieder aufreißen. Ja. Aber ich weiß auch, dass die, wir waren da ja mit einigen Leuten drin, damals irgendwie mit 5 Leuten oder so. Ja. Und der war so blöd, aber irgendwie war es auch cool, sich danach, wir waren danach nämlich noch was trinken und haben uns alle so über diesen Film ausgelassen. Das war eigentlich ganz cool.
Ja.
Ja, ja, ich habe witzigerweise, muss auf jeden Fall einen Film nehmen, den ich auch mit dem mit Jan Doerne 94 tatsächlich auch geguckt habe. Und da war es auch genauso, ich habe den empfohlen, ich habe gesagt, ja, hier, die ist voll von den Kritikern. Ich habe von den Kritikern gehört, das soll ein echt guter Film sein und so. Und wir sind so eine Crew, wir gucken öfter mal zusammen Horrorfilme, also zumindest als wir uns noch treffen durften. Den Film Wolfsnächte habe ich empfohlen. Das ist ein Netflix-Film, Netflix-Horrorfilm, der auch wirklich nicht schlecht ist, aber der durchaus sehr enttäuschend war. Und wo halt nach eigener Aussage die Kumpels, mit denen ich den geguckt habe, dachten, das wäre jetzt mega der Film. Und das war schon, ist ein bisschen Running Gag geworden in dieser Freundesklicke, dass jedes Mal, wenn ich sage, hier, der wurde mir empfohlen, dass die dann sagen, ja, aber bitte lass es nicht Wolfsnächte sein. So, und deswegen, der Film ist wirklich nicht schlecht. Also ich glaube, ich würde dem so 6 geben von 10 Punkten, aber das war wirklich so, dass die Kumpels, glaube ich, dachten, das wird jetzt was richtig Gutes, und dann war es schon sehr zäher, ja, relativ auch über weite Strecken langweiliger Horrorfilm, muss man so sagen, ja, der auch so nicht so einen richtigen Klimax hatte und so, also kein schlechter Film, aber jetzt auch kein Muss, und eben weil es so ein Running Gag geworden ist, ganz witzig.
Ja, es ist aber auch einfach so, Filme sind genauso wie Musik eigentlich, heftig Geschmackssache, deswegen ist es ganz schwierig, was zu empfehlen, weil letztendlich kommt es immer darauf an, ob man dann gerade Bock drauf hat, ob das irgendwie den Geschmack trifft, und das bei jedem anders. Naja, okay, nächste Frage.
Nächste Frage kommt von Vieh.Rehn. Glaubt ihr, dass sich der Event-Charakter des Kinogangs eines Tages einmal nach Hause transportieren lässt?
Ja, da hat er jetzt eine Frage gestellt und die könnte die Sendezeit sprengen hier.
Ja.
Dazu haben wir, glaube ich, eine Meinung.
Ja.
Schieß los, Lukas.
Ja, wir können uns ja ein bisschen kurz fassen, oder? Ja. Also, nee, also ich glaube, das hängt, also eine Sache, das hängt vom Budget ab, das man selber zur Verfügung hat. Weil die Sachen werden zwar immer billiger, also sozusagen gute Heimkinoausstattung wird auf jeden Fall günstiger. Und das wird sie wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren werden, immer mehr. Aber man muss auch mal sagen, ich selber wohne jetzt in einer Mietwohnung, du auch. Man kann hier auch nicht komplett ausrasten. Also außer man wohnt irgendwie im Erdgeschoss oder so. Wie als hätte man ein Haus zum Beispiel. Da kann ich nicht so laut aufdrehen hier. Und wenn ich einen Film um 22 Uhr gucken will, kann ich hier nicht auf mein Volume auf Maximum drehen, sage ich mal so. Das ist zum Beispiel schon mal ein limitierender Faktor, und den wird es immer geben, glaube ich. Also wenn du ein Heimkino im Keller hast, natürlich lässt sich dann einiges von diesem Event-Charakter zumindest auf audiovisueller Ebene mit einem Beamer und so weiter, da lässt sich schon einiges machen inzwischen.
Aber
was meinst du noch so?
Ja, also ich habe noch ganz viele andere Punkte, aber da kommen wir dann, du musst erstmal, wo du gerade vom Budget gesprochen hast, wenn du praktisch nicht in einer Wohnung wohnen willst und aufdrehen willst, dann brauchst du das Budget für ein Haus erstmal, und dann musst du das im Keller bauen. Da sind wir dann gleich wieder bei einem 6-stelligen Budget. Und das
hat mich 6-stellig gekostet.
Ja, das musst du, ja, Zitat, das musst du auch erstmal haben. Das ist dann wieder auch eine Budgetsache. Ja, mach weiter. Ja. Es gibt noch weitere Komponenten, finde ich, die dagegen sprechen.
Ich finde, die wichtigste Komponente dabei ist, und das habe ich jetzt in Corona, da haben wir auch schon mal lange privat drüber gesprochen, in Corona mehr denn je gemerkt, dass den Kinogang an sich ist eigentlich eine der wichtigsten Komponenten beim Kinogang, ist neben der Bildgewalt das Nicht-Zuhause-Sein. Ja. Also sozusagen das Rausgehen, das woanders hingehen. Deswegen bin ich auch zum Beispiel kein Fan, außer ich mache eine 24 Stunden Herr der Ringe Nacht. Wenn ich das mache, dann ziehe ich eine Jogginghose an, aber sonst würde ich keine Jogginghose tragen, weil ich sozusagen, ich gehe bewusst woanders hin und gehe bewusst danach auch wieder da weg und nach Hause, und das macht so viel. Also ich habe so oft hier mit meiner Frau zu Hause Filme geguckt, und das waren richtig gute Filme, und dann redet man danach irgendwie eine Minute drüber und dann war es das. Aber es ist was ganz anderes, wenn man wirklich woanders hingegangen ist, mit anderen Leuten da war und dann eventuell mit einer Begleitung oder auch alleine nach Hause kommt. Das stimuliert irgendwie ganz anders die Rezeption. Und das wird man halt bei sich zu Hause das wird man nie erreichen können, dieses Gefühl, weil man immer doch in seiner Komfortzone ist.
Ja, dazu, was ich, also sehe ich absolut genauso. Und das, wie ich Eventcharakter, das war ja die Frage, verstehe, ja. Ist auch ein Event ist immer etwas Außergewöhnliches, weil sonst wäre es ja auch kein Event mehr. Und ja. Letztendlich kann man Außergewöhnlichkeit kann man zu Hause nicht simulieren, weil man zu Hause immer zu Hause ist und zu Hause ist man halt oft. Also das ist praktisch der Ort, wo man am öftesten ist. Da ist man im Alltag. Das ist Alltag zu Hause. Und das kann gar nicht außergewöhnlich sein, weil du hier jeden Tag bist praktisch. Und diese Außergewöhnlichkeit kannst du dann auch nicht simulieren, indem du dann in einen anderen Raum gehst und so. Du gehst halt dann trotzdem zu dem gleichen Waschbecken und gehst natürlich trotzdem auf Toilette und so. Das ist natürlich übelst kleinkariert, jetzt zu sagen, im Kino ist auf Toilette zu gehen, ist was anderes. Es ist wahrscheinlich sogar zu Hause ein bisschen angenehmer und gesünder, aber es ist einfach nichts Außergewöhnliches, wenn du zu Hause auf dem Sofa wahrscheinlich, auf dem du sonst sowieso immer sitzt. Ne? Nichts gegen das Sofa, das ist toll. und es ist aber auch einfach so, wenn du zu Hause einen Film anmachst, bei Netflix, auf DVD und so, selbst ich brauche manchmal lange, um mich zu entscheiden und ich weiß, dass bei Netflix das sogar ein psychologisches Phänomen ist offiziell, dass sich Leute nicht entscheiden können, aber diese Entscheidung ist natürlich trotzdem immer eine bewusste Entscheidung, aber es ist nicht so, jetzt kommt diese Woche im Kino Blues Brothers 3 oder so und man freut sich dann drauf und weiß, ja, der kommt an dem Tag und dann geht man da hin und dann nimmt man sich praktisch den Donnerstagabend nichts vor oder den Samstagabend, wie auch immer und geht dann dahin. Das ist dann am Ende eine Aktion, die dauert dann 3 Stunden, weil du dann irgendwie einen Zeitraum brauchst, um dahin zu gehen. Da baut sich dann Vorfreude auf, im Idealfall natürlich. Dann guckst du 2 Stunden den Film, überlegst vorher noch Snacks, bist in diesem Foyer. Und bis hinterher musst du den Rückweg noch gehen und auf diesem Rückweg unterhältst du dich. Vielleicht geht dir auch seines Weges alleine, aber du lässt diesen Film sozusagen so ein bisschen sacken. Vielleicht ist er auch belanglos, dass du da nicht weiter drüber nachdenkst. Das ist dann halt ein Scheißfilm, kommt vor. Aber der macht irgendwas mit dir und dann gehst du nach Hause und so. Du nimmst dir praktisch bewusst ein mehrstündiges Zeitfenster, um dieses Event zu genießen. Du gehst da, das ist eine völlig bewusste Entscheidung, auf dem Sofa zu liegen und zu sagen, ja, jetzt gucken wir einen Film, Actionfilm. Ich entscheide mich natürlich trotzdem bewusst, dann Transformers zu gucken oder was auch immer. Aber es ist trotzdem was anderes. Du sagst dann so, ja, und ich lass mich jetzt berieseln. Und auch wir beide machen das ja immer mal wieder, weil wir auch Nerds sind, sich sozusagen irgendwie so aus so einem Heimkino-Ding auch ein Event zu machen oder wir machen jetzt einen Herr-der-Ringe-Abend oder ja, wir gucken jetzt mal die Star-Wars-Filme und keine Ahnung, essen dann Star Wars essen. Okay, haben wir noch nie gemacht. Ich wüsste auch gar nicht, was man da macht, aber sowas in der Richtung.
Diese Würstchen, die Yoda isst, die sehen immer lecker aus.
Stimmt, aber das ist einfach so, man ist halt zu Hause. Und was eine ganz, ganz große Komponente auch ist, das ist mir auch jetzt im letzten Jahr aufgefallen, weil da war ich zwischendurch im Kino und dann zwischendurch wieder Monate nicht. Das war ja immer so ein Stop and Go. Ist die soziale Komponente. Es ist natürlich, man guckt mit den gleichen Menschen wahrscheinlich zu Hause die Filme, die man genauso toll findet, aber man hat sich sozusagen aktiv für diesen Kinogang verabredet, wenn man ins Kino geht.
Ja, eben.
Und das ist trotzdem noch was anderes. Man trifft sich dann und dann holt sich jeder noch was und so. Das ist eine soziale Komponente. Und da kommt noch dazu, wenn du ins Kino gehst, guckst du es auch mit fremden Menschen. Vielleicht sitzt du auch im leeren Kinosaal dann nicht, aber dieser Eventcharakter, da sind dann 100 Leute, die nur genau für den gleichen Zweck da sind. Du erlebst praktisch mit allen zusammen dann diesen Film. Alle erleben den wahrscheinlich irgendwie anders, aber das ist auch das, was ein Event ausmacht, finde ich.
Und es ist auch was anderes. Also wir haben auch oft schon über die Nachteile gesprochen, mit vielen Leuten in einem Kinosaal zu sitzen. Aber gerade auch, also es fallen mir auch einige Kinoerlebnisse ein, zum Beispiel Tenet. Da war der Saal sehr voll, zum Beispiel Avengers Endgame. Das waren Kinoerfahrungen, kollektive Erfahrungen mit vielen Leuten, die wirklich Spaß gemacht haben und die mehr Spaß gemacht haben, weil viele Leute da waren und weil so ein Vibe entstanden ist. Ne? Und das kannst du natürlich bei dir zu Hause, kannst du eben auch mal eine begrenzte Anzahl an Leuten einladen. Und da wird man auch wahrscheinlich merken, das ist cooler, als wenn man es alleine guckt. Aber eben, das ist was Besonderes, das stimmt.
Ja, und zu der sozialen Komponente kommt auch noch, finde ich. Das habe ich jetzt mit ich glaube sogar, das war die Person, die Frage geschrieben hat, mit der war ich das letzte Mal, dass ich im Kino war mit ihr. Liebe Grüße. Es ist auch einfach geil. Ich bin auch ein großer Fan von so Spazierengehen und ein bisschen Quatschen. Einfach, du gehst zusammen ins Kino und dann guckst den Film und hinterher läufst du, machst eine halbe Stunde Spaziergang, weil du eh nach Hause laufen musst oder
ja.
Weil du dann sagst, ja, lass noch eine Runde quatschen. Und dann redest du noch so ein bisschen über den Film. Es gibt natürlich Filme, da kannst du auch nicht viel zu sagen und manchmal will man ja. Das auch nicht. Aber das ist nochmal so eine andere soziale Komponente. Vielleicht sage ich das jetzt, ist das auch wegen Corona, aber,
ja, aber gut,
weil einem das fehlt.
Ja. Das zeigt einem das ja auch vor allem.
Ja, aber das ist zu Hause auch nicht so. Und zu diesem ganzen Technischen ist natürlich, also man kann das natürlich simulieren, wenn man 1 Million Euro hat, kann man sich praktisch so ein Kinosaal einfach irgendwo hinbauen, wo man, also nach Hause hinbauen. Kann man natürlich, der kann auch genauso groß sein, kann sogar besseren Sound haben als hier im Cineplex um die Ecke. Aber dann guckst du die trotzdem alleine. Das hast du nicht das Gemeinschaftserlebnis.
Ja, das stimmt.
Und sowas wie so ein IMAX-Ding und so ein Film wie Tenet oder auch so ein Transformers oder so Filme, die sind natürlich gut und die wirken auch immer und die wirken aber trotzdem, die müssen dich erschlagen in dem Sinne. Das war auch das, was ich bei Tenet am besten fand, dass der einen audiovisuell so erschlagen hat.
Ja.
Das kann man natürlich simulieren, aber da braucht man praktisch, muss man Millionär für sein. Und selbst dann ist das immer noch so die Frage. Du gehst halt nur in deinen eigenen Keller.
Ja, du hast recht, absolut. Also da könnte man stundenlang noch drüber reden, aber ich glaube, das werden wir alle noch sehen, wenn die Kinos wieder aufmachen, dass selbst bei einem schlechten Film das einfach trotzdem irgendwie erinnerungswürdig ist sozusagen und im erhöhten Maße. Ja. Wir haben noch eine letzte Frage von aus der Lauch Nation für dieses Mal und zwar kommt die von unserem klassischen Quizmaster Finny Boy. Und die lautet, bei welchem Film glaubt ihr, würden Männer mal am ehesten eine Träne verdrücken?
Ja, interessante Frage. Das suggeriert ja, dass Männer sonst niemals weinen würden und dass eher so ein Frauending ist, aber gut. Die Frage wurde so gestellt.
Ja.
Ja, du wolltest was sagen, sorry.
Nee, ich wollte einfach nur sagen, ich muss sagen, ich persönlich bin ein sehr nah am Wasser gebauter Filmgucker.
Ja.
Also das und das können alle möglichen Szenen sein, sozusagen die bescheuertste Szene, sozusagen, wo am Ende der Held oder die Heldin jetzt letztens zum Beispiel im Film Bridesmaids oder Brautalarm heißt ja auf Deutsch,
da
kann ich heulen, sozusagen, wenn am Ende sich die Freundinnen wieder versöhnen. Dabei ist das richtig 0815, also der Film ist nicht schlecht, aber das ist halt wirklich ganz Klischee auf Hollywood, aber das kriegt mich fast jedes Mal. Also da muss ich sagen. Da bin ich wirklich kein Maßstab. Deswegen habe ich mir jetzt einen Film rausgenommen, wo ich glaube, dass einfach jeder Mensch weinen könnte. Und das ist gar nichts, also das ist The Green Mile. Ich glaube, am Ende von The Green Mile, wenn, Spoiler für Green Mile, eine wichtige Person in diesem Film stirbt, dass das niemanden kalt lässt. Das ist eine sehr liebenswürdige Figur und es ist sehr, sehr tragisch, dass sie sterben muss und sie stirbt leider auch noch auf so eine unangenehme Art und Weise. Da musste ich wirklich richtig heulen und ich glaube, das ist was jeden kriegt, weil ich finde so, mit Entsetzen geht ja jeder anders um. Also ich glaube, zum Beispiel bei Schindlers Liste muss ich nicht zwingend weinen. Das ist sehr, sehr niederschmetternd und krass, aber da muss ich nicht weinen. Genauso wie bei diesem Film, den ich beim Goldenen Lauch erwähnt habe, The Nightingale, der praktisch wirklich mit die schlimmsten Dinge, die passieren können, zeigt, da muss ich nicht weinen. Das schockiert mich einfach nur. Ja, bei diesem also bei The Green Mile, das ist wirklich, das glaube ich, kann jeden zum Weinen bringen.
Ja, siehst du, ist nämlich gar keine Männer-Frauen-Sache. Ich hätte jetzt der letzte Film, wo ich ich fast den halben Film durchgeweint habe, das war Schindlers Liste.
Ja.
Ich bin eher jemand, der sowas.
Ja, ja, ja.
Ich würde sagen, ich kann das irgendwie aushalten, aber ich muss dann halt, kann das dann auch so gesehen nicht gut aushalten. Geht mir dann zu nahe. Aber es ist auch. Es gibt auch, also ich finde, ich habe schon mal verschiedene Filme gemacht. Ich habe bei Call Me By Your Name ist es am Ende schlimm und das hat nichts mit Tod zu tun, sondern ist sehr eine gefühlige Sache. Ganz schlimm. Die letzten Glühwürmchen fand ich ganz, ganz schlimm.
Ja, das dachte ich auch.
Das fällt mir jetzt gerade spontan ein, ja. Sonst, ich habe auch bei E.T. geweint, aber das ist mehr so der kleine Junge in mir, der das dann traurig findet, dass E.T. dann stirbt. Spoiler. Da gibt es sogar zwei Stellen, die ich ganz traurig finde.
E.T. stirbt er überhaupt nicht. Oder doch? Aber witzig, wenn du bei Schindlers Liste den halben Film durchgeweint hast, dann musstest du danach aber ganz schön viel trinken.
Ja, ich
weiß. 2 Stunden lang.
Ja, ja, so nicht, aber es war wirklich ganz oft ja, so, ja. dass bei dem Film, da gibt es ja so, also es gibt, ich meine, ja, es ist traurig, weil es real ist, es gibt so viele Szenen da, die sind einfach richtig grausam und schockierend, menschlich, das ja. habe ich dann, hab mich dann immer wieder, dachte ich so, boah, und am Ende ist es halt, ist auch Steven Spielbergs Überwältigungskino, der da sozusagen auch richtig drauf drückt auf die Tränendrüse, aber ja, ich weiß gar nicht, ob ich habe am Ende fand ich es fast am schlimmsten, die Szene, wo das dann, das Ende, wo man dann
ja, klar.
auf einmal in Farbe ist und die dieses hebräische Lied singen.
Ja.
Und dann sieht man da die echten Leute, boah, okay, lass uns über was anderes reden. Die letzten Glühwürmchen fand ich ganz, so, das ja, wenn es um Fiktion geht, fand ich auch ganz, ganz schlimm.
Ich stelle dir einfach mal jetzt eine etwas positivere Frage, und zwar, wenn du eine Sache an einem Film ändern könntest, um ihn zu verbessern, was würdest du tun? Also einen bestimmten Film, den du entweder besser oder gleich perfekt machen könntest durch eine Sache.
Ja, perfekt.
Oder eine Entscheidung.
Ja, perfekt ist immer schwierig, finde ich, weil entweder Filme sind halt so, wie sie sind und perfekt. Ich finde halt die Filme, die ich liebe, finde ich für mich perfekt. Aber eine Sache, die mir direkt eingefallen ist, die ich damals richtig blöd fand, und zwar bei The Dark Knight Rises, dem dritten Batman-Film mit Bane, fand ich es richtig blöd. Ich finde, Bane ist ein übergeiler Bösewicht und es ist richtig geil, weil man die ganze Zeit, der ist Batman die ganze Zeit überlegen und das ist eigentlich bis zum Ende. Aber, und man denkt halt, der übelste Badass-Bösewicht. Und am Ende ist es aber so, dass diese Talia al Ghul, die Frau, Marion Cotillard spielt sie, dann am Ende dann sich kurz vor Schluss noch sagt, das war alles hier mein Plan und ich bin eigentlich der Oberbösewicht und das war mein Plan. Und Bane halt von innerhalb von 5 Sekunden zu so einem Handlanger degradiert wird, der nur ihren perfiden Plan ausgeführt hat. Und den ganzen Film lang hat er aber die Reden geschwungen und hat Batman das Rückgrat gebrochen und so weiter. Und am Ende ist dann so, hat sie jetzt sich das ausgedacht, er ist nur ein armes Würstchen, das sie gerettet hat, der dann einen Stockholm-Komplex hatte und dann ihre Sachen ausgeführt hat. Und ich dachte mir so, wow, den ganzen Film baut ihr den als übelst geilen Bösewicht auf und dann am Ende sagt sie das und 5 Sekunden später wird er erstochen und sie stirbt dann auch. Und das, ich finde das Ende an sich mit Batman, das Batman-Ende cool, aber das fand ich so blöd, weil das den ganzen Charakter von diesen Bane dann zunichte macht. Das fand ich sehr schade.
Ja, das war so ein Twist, der nicht richtig, der auch gar nicht sich, also der, man sagt ja immer so, der war gar nicht earned, ne, dieser Twist. Also der kam so vollkommen aus dem Nichts und hat dann auch noch ein bisschen was, dachte man so, ja, ganz ehrlich, das ist jetzt eigentlich nur nervig. So, ja.
Ja, der Film wäre auch, also die Frage ist, wie macht man sonst, der wäre auch nicht perfekt, der hat auch sonst andere Sachen, die nicht perfekt waren, aber das hat mich sehr gestört.
Mhm.
Lukas, du bist ja, wir beide folgen ja auch bestimmten Regisseuren. Wir haben zum Beispiel über Michael Bay's Trademarks gesprochen. Welche drei Regisseure oder Regisseurinnen sollten deiner Meinung nach denn mal zusammen eine Kollabo machen, wie du immer sagst, einen Film zusammen machen? Und welcher wäre das? Pitch doch mal!
Ja, ich habe jetzt, da habe ich mich, ich habe noch eine Pitch-Frage bekommen von dir, da habe ich mich ein bisschen mehr ausgetobt, aber hier ist es so, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das in Realität so genial wäre, weil die ja alle ein sehr, also die ich jetzt erwähnt habe, haben alle eine sehr besondere Vision immer. Und ich glaube, wenn man die drei zusammenpacken würde, wäre es schwierig. Aber wenn ich so ein bisschen gucke, wofür stehen diese Regisseure, die ich ausgewählt habe, dann würde ich es toll finden, dass einfach aus diesen drei besonderen Ausrichtungen ihres Oeuvres, sage ich jetzt mal so, ein Film entsteht. Das würde mich sehr interessieren. Und zwar sind das einmal natürlich Christopher Nolan, ist jetzt kein großes Geheimnis, dass wir den hart abfeiern.
Wer ist denn das?
Aber ich verweise auf diverse Folgen, die wir dazu gemacht haben. Dann habe ich tatsächlich einen Regisseur, wo wir gar nicht so viel bisher drüber gesprochen haben, den ich aber doch eigentlich ziemlich gerne mag. Und zwar ist es M. Night Shyamalan, der Regisseur von Filmen wie The Sixth Sense, Science, Zeichen, Unbreakable, Split, The Village und so weiter, hat auch einige richtige Stinkbomben gemacht.
Ja.
Jetzt zum Beispiel im Gegensatz zu Christopher Nolan, der eigentlich nie einen Film gemacht hat, der nicht mindestens gut war. Aber M. Night Shyamalan ist ein sehr talentierter Regisseur, der immer so ein bisschen Paranormales so einbringt und immer so ein bisschen die Frage nach dem Tod stellt in seinen Filmen. Und auch immer seine Filme, selbst wenn sie keine Horrorfilme sind, sind immer doch irgendwie ein bisschen Horrorfilme. Und das mag ich eigentlich sehr gerne. Und dann würde ich gerne noch Jordan Peele dazu holen, der ja noch relativ neu ist. Get Out und Wir hat er gemacht. Der ja so ein bisschen der neue Experte für so Social Commentary ist, könnte man sagen, im Mainstream-Film, also der so relevante Sachen macht. Und die drei zusammen zu mixen in einem twistigen, also Christopher Nolan ist sozusagen für die Twists verantwortlich, mit M. Night Shyamalan natürlich auch, aber Christopher Nolan ist so ein bisschen für den Mindfuck zuständig, M. Night Shyamalan für die Horror-Atmosphäre und Jordan Peele braut da rein noch so ein bisschen so sozialpolitische Relevanz. Also ich sage jetzt mal so ein Mix aus, ja, Inception, Get Out und Split.
Klingt eigentlich das, geil.
Das wäre ein Film, da hätte ich richtig Lust zu, muss ich sagen. Also da wäre ich richtig, also natürlich, wenn die drei Namen auf irgendeinem Film draufstehen würden, würde ich mir den ohne irgendwie irgendwas weiteres mir zu Gemüte zu führen auf jeden Fall angucken. Das wird ja aber wahrscheinlich nicht passieren. Aber das fände ich toll. Und ich liebe ja auch Edgar Wright und Tarantino, aber ich glaube, die jetzt in so eine Kollabo noch mit reinzunehmen, würde das Ganze ein bisschen sprengen. Deswegen habe ich mich für Jordan Peele entschieden, den ich auch, wo ich seine beiden Filme, die er bisher gemacht hat, sehr toll auch fand. Und genau, ja.
Finde ich ultra die geile Kombo. Würde ich auch gucken.
Schön.
Dafür würde ich auch ins Kino gehen.
Schreiben wir den doch mal. Ja. als nächstes, in welchem Filmset, Jano, würdest du gerne leben?
Ja, jetzt kommen richtig, richtig lame Antworten. Meine erste Antwort wäre eigentlich Bullabü, aber das zählt nicht so richtig als Film, weil ich so ein bisschen schwedenaffin und das ist auch so eine Romantik. Deswegen sage ich einfach Auenland. Ja. Ich hätte auch gerne so eine Höhle wie die Hobbits. Ganz ehrlich, finde ich mega geil.
Ja, genau. Ich meinte nämlich auch speziell so, weil ich nämlich gerade gestern das Making-of von Herr der Ringe 2 geguckt habe, diese Hallen und diese Häuser. Also gerade da meinte ich so, was so für Häuser gibt. Das Auenland ist natürlich sehr schön, ja.
Ja, es gibt noch tausend andere geile Schlösser, aber Auenland, ey, da musste ich sofort dran denken bei der Frage.
Ja, das ist so, wenn man sich irgendwie vorstellen würde, wo könnte man alt werden, da fällt einem kaum was Besseres ein, das stimmt. Ja.
Okay, jetzt das ist gar nicht so direkt auf Film bezogen, aber wir haben ja letztens den Goldenen Lauf verliehen, hatten ein tolles Wochenende zu zweit, das war ganz romantisch. Ja. das war, glaube ich, schon das 9. Mal, dass wir es gemacht haben. Lukas, was war denn dein liebster Moment beim Goldenen Lauf?
Ja, das fand ich eine sehr schwierige Frage, weil es ist, also was besonders ist am Goldenen Lauf, ist ja dieses Gesamtfeeling. Also ich kann jetzt auch sagen, jede Nominierungsphase oder jede Verleihungsphase, aber so einen speziellen Moment, das war schwieriger zu finden. Wir sind ja jetzt seit 3 Jahren dazu übergegangen, dass wir praktisch woanders sind, also dass wir wohin fahren. Das ging jetzt wiederum nicht wegen Corona, aber dass wir sozusagen irgendwo ein Airbnb mieten und dann wirklich auch, wie wir jetzt auch beim Kinogang praktisch gesagt haben, das Außergewöhnliche auch dadurch zum Ausdruck bringen, dass wir woanders sind. Und ich erinnere mich an 2 Sachen. Das eine ist, dass wir mal in einer kleinen Stadt so ganz lange gewandert sind und dann haben wir auf der Mitte mal so einen Kaffeestopp gemacht, wo wir so schon so richtig halb zerstört waren und dann haben wir in so einem Café Kaffee getrunken und so einen Kuchen gegessen und das habe ich irgendwie in Erinnerung, das kam mir irgendwie in Erinnerung, weil es richtig schön war, irgendwie so einen kleinen Zwischenstopp da zu machen. Und was aber wirklich mir im Kopf geblieben ist und immer damit verbunden sein wird mit dem Goldenen Lauch, ist der kurze Moment, wo praktisch die Action des Goldenen Lauchs praktisch real wurde. Und zwar in dem Moment, wo wir 2020 dachten, wir werden jetzt gleich erschossen.
Stimmt.
Und zwar sind wir nicht nur da gewandert, sondern auch morgens in einer Wohnung gewesen, wo drumherum Jagdgebiet war.
Vermutlich.
Und ich kurz dachte, es läuft da irgendjemand mit einem Gewehr auf uns zu. Das kam plötzlich so, wir standen so in der Küche, waren irgendwie so kurz davor, uns fertig zu machen. Und dann bin ich so aufgesprungen, weil diese Jagdschüsse irgendwie so kamen, so bam, bam, bam. Und die kamen auch immer näher. Und ich dachte, es wäre so, als hätte Michael Bay uns gerade eine Überraschung gemacht, praktisch. Und uns mal so eine kleine Action-Szene selber hinzugezaubert. Das sind einfach so zwei Anekdoten, die einfach cool sind.
Also, ja. Dein liebster Moment beim Goldenen Lauch ist der, als du dachtest, auf dich wird geschossen.
Richtig, schön. Ja.
Okay.
Okay, noch eine letzte Frage an dich. Ja. Was ist dein Lieblings... Ich habe dich ein bisschen überfordert mit den Dingens. Was ist dein Lieblings-Bare-Bones-Thriller, sage ich jetzt einfach mal. Also, Bare-Bones, da geht es darum, ich habe so einen Film gesehen, der heißt Run. Der ist übrigens allen zu empfehlen. Der ist ganz frisch, kann man sich leihen. Da geht es wirklich um eine kleine Vision, also eine Situation, Und die wird einfach durchgezogen bei so einem ganz knackigen Thriller und das hat mich irgendwie begeistert. Und da wollte ich fragen, ob du irgendwie so einen Film kennst, der so ein ganz simples Konzept hat, was einfach geil von vorne bis hinten durchgezogen wird.
Ja, mir sind zwei sofort eingefallen, die habe ich nicht genommen. The Raid und John Wick sind halt übelste Typ, keine Ahnung, ballert sich irgendwo durch, sind perfekt. Ja. Aber der Film, der das perfekt macht, ist eigentlich Mad Max Fury Road. Du, es gibt diesen Honest Trailer, wo die das nennen Mario Kart from Hell und eigentlich ist es, also es ist wirklich, es ist eine zweistündige mit ein paar Unterbrechungen Autoverfolgungsjagd mit den komplett abgefahrensten Vehikeln und eigentlich
ja.
ist dieser Film ein Vehikel, um keine Ahnung, irre Stunts aufzuführen und in so einer Wüste irgendwie so eine geile Autoverfolgungsjagd zu machen. Ja, also der hat auch ein geiles Worldbuilding und die Story dahinter ist auch eigentlich cooler, als sie gemacht wird oder cooler, als man im ersten Moment denkt. Aber letztendlich ist die Story sehr, sehr straightforward oder sehr geradlinig.
Ja.
Ja, und einfach übelst geil. Also dieses Konzept ist von vorne bis hinten stimmig. Von dem Worldbuilding, von dem Kostümdesign, von dem Setdesign, von dem Sound. Der Sound ist so heftig. Keine Ahnung, von diesen Nebencharakteren, wo dann dieser auf dem einen Auto fährt ein Typ mit der Gitarre spielt, aus der Feuer die ganze Zeit vorne rauskommt. Das ist, glaube ich, sogar ein Gitarrist von irgendeiner Rockband. Keine Ahnung, das passt einfach wie die Faust aufs Auge zu diesem Film. Es ist so ein bisschen wie Mario Kart in der Hölle. Das trifft es ziemlich gut. Und ich liebe diesen Film über alles. Das ist wirklich einer der besten Filme. Das ist einer der besten Actionfilme, die es gibt, wenn nicht sogar der beste. Und das ist einer meiner Lieblingsfilme der letzten 20 Jahre. Und du weißt ja, ich bin schon sehr alt, deswegen habe ich schon mehr als 20 Jahre Filme gesehen.
20 Jahre ist für dich ja wie ein Tag.
Ja, also damals in den 70ern, als ich ein kleiner Junge war, da gab es auch gute Filme. Ja, aber Mad Max, Fury Road ist toll. Ja, das ist wirklich... Ja, also wenn ich überlege gerade, der ist doch in den Top 3 der besten Actionfilme, die je gemacht wurden.
Auf jeden Fall, wäre bei mir auch so.
Ich überlege gerade, ob es einen gibt, der Action als Actionfilm besser ist noch.
Ja, wenn dann, also ich würde auch sagen, zum Beispiel Terminator 2 ist einfach als Gesamtpaket das auch sehr gut. Aber da ist Mad Max als reiner Actionfilm ist Mad Max schon fast ein bisschen cooler, finde ich. Aber
das ist vor allem, der gibt, glaube ich, genau 2 Stunden und das ist die komplette. Also es ist ein Action-Feuerwerk, wirklich. Und Devin, das ist einfach geil. Das ist auch so völlig. Ja, es ist ja auch Fantasy. Ja, was soll man dazu sagen? Um jetzt nochmal die Abschlussfrage zu stellen, Lukas, ich weiß, dass du irgendwie auch eine Faszination für das Böse hast und Bösewichte, die im Film immer sehr wichtig sind. Deswegen, wie sehe denn dein perfekter Bösewicht aus? Pitch.
Das war ganz, natürlich wieder toll von dir. Und
danke.
Das spielt jetzt sozusagen im Nicer Dicer Universum, muss man sich vorstellen.
Cinematic Universe. Geil.
Ich habe mich ein bisschen versucht, ernster zu fragen, was macht einen guten Bösewicht eigentlich aus? Und zum einen, dass er über den Held sozusagen dominiert. Also dass man wirklich das Gefühl hat, der ist ja, finde ich, zum Beispiel das Schlechte an vielen modernen Bösewichten, ist, dass man nie wirklich das Gefühl hat, das ist auch ein Problem von Superheldenfilmen, finde ich, weil Superhelden an sich ja Personen sind, die super sind. Und es dann immer schwierig ist, da einen Bösewicht dagegen zu setzen, wo man wirklich das Gefühl hat, der Held könnte verlieren. So, das heißt, Dominanz ist wichtig. Es ist wichtig, dass ein Bösewicht, in der Regel finde ich es toll, wenn ein Bösewicht auch mehrdimensional ist, also nicht einfach nur ein purer Bösewicht, sondern auch eine gewisse Story mitbringt. Und zum Dritten ist ein ikonisches Aussehen immer ganz, ganz wichtig. Und jetzt habe ich gedacht, okay, das ist ja irgendwie alles toll, aber wie kann man einen Helden geil machen, der gleichzeitig alles das drei, diese drei Sachen auf den ersten Blick nicht hat und dann aber doch hat? Und zwar zum einen Dominanz und Mehrdimensionalität hat ja zum Beispiel ein Kind erstmal nicht so auf den ersten Blick. Und auch ikonisches Aussehen nicht zwingend. Also nicht sowas wie Darth Vader oder so. Aber jetzt kommt's. Mein perfekter Bösewicht ist ein Kind. Okay. Und zwar zum einen ist das geil, weil das Kind, man hat Angst, ein Kind zu besiegen. Also sozusagen ein Kind zu töten ist praktisch ein No-Go. Aber was ist, wenn dieses Kind einfach ein richtig abgefuckter Bösewicht ist? Dann ist sozusagen das Kind ein Genie, also das Kind ist ein Genie und ein Psychopath. Und das Tolle an dem Kind ist auch, da haben wir auch bei der Unsichtbare drüber gesprochen, niemand glaubt dir, dass dieses Kind so böse ist. Weil einem Kind attestiert man immer vorher, ja, ein Kind, das ist ein Kind, ganz ehrlich. So nach dem Motto, das macht doch nichts Schlimmes. Aber es gibt ja tatsächlich, man muss sich mal so, ja, so Forensik oder so Sachen angucken, so Serien, es gibt ja tatsächlich Kinder, die entweder so verwahrlost waren oder die eben tatsächlich eine psychische Störung haben, dass sie tatsächlich psychopathische Züge an den Tag legen können. Das wird ja zum Beispiel im Film Halloween auch thematisiert. Das gibt es ja tatsächlich in der Welt. Also ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Aber wenn du dann erzählst, hier der hat mir eine Falle gestellt, der kleine Junge, dann glaubt dir keiner. Das heißt, das ist auch ein geiles Motiv für einen Film, wenn sozusagen der Held erstmal darum ringen muss, dass ihm überhaupt jemand glaubt, dass dieses Kind der Bösewicht ist.
Stimmt.
Sozusagen. Ja. Und wenn das Kind aber ein Genie ist und es auch noch so geil aussehen lässt, das ist ja das Coole an der Unsichtbare, bei der Unsichtbare glaubt ja der Person auch niemand, dass es diesen Typen überhaupt gibt. Weil den kann ja niemand sehen. Und deswegen ist das Kind praktisch legendär. Es ist ein Genie, es ist ein Psychopath, es stellt einem Fallen, intelligente Fallen und lässt es immer so aussehen, als hätte es nichts damit zu tun und weiß das sehr gut zu instrumentalisieren, dass ja alle denken, ach, das ist ja ein kleines, süßes Kind. Und jetzt kommt, hier kommt der Titel. Dieses Kind spielt nämlich immer damit. Es ist so ein Genie, also es weiß, was es kann, aber es spielt natürlich immer mit dieser Masche, ich bin ein Kind. Und deswegen heißt der Titel The Cookie Monster.
Und das ist,
weil das Kind halt auch immer so sich sozusagen damit so ein bisschen brüstet und so immer so, oh, darf ich mal einen Keks und so, aber es ist eigentlich ein Monster, deswegen The Cookie Monster.
Ja, Sesamstraße aus der Hölle.
Ja, genau. Und dann ist natürlich in Kombination mit dem Nicer Dicer, der halt in jeder Küche ist.
Ja,
oh. Das ist halt der Mega-Bösewicht, aber dazu dann später mehr.
Das ist das Nicer Dicer Cinematic Universe.
Ja, genau.
NDCU.
Ja, genau. Ja, das war es. Also da wirst du dann aus der, sag ich mal, Drehbuchschmiede, wirst du dann demnächst mehr hören.
Das heißt, wir hören dann sehen dann demnächst den Film The Cookie Monster von Christopher Nolan, M. Night Shyamalan und Jordan Peele.
Genau, ja.
Okay.
Das ist übrigens zum Beispiel auch bei dem Film, will ich jetzt gar nicht spoilern, aber ein Film, wo das Konzept auch ein bisschen auftaucht, ist ja zum Beispiel Looper. Looper ist ja auch ein sehr guter Film und das gibt es jetzt schon, also es ist jetzt nicht das Neueste, aber das fiel mir irgendwie so ein.
Stimmt, der könnte auch von Christopher Nolan sein, da wird auch mit der Zeit rumgeflaxt die ganze Zeit. Geflext. Ja. Okay.
Flex. Weird Flex, but okay. Okay. Ja, damit sind wir schon wieder am Ende angekommen, unserer Folge und wir hoffen, dass wir es in nächster Zeit wieder etwas regelmäßiger schaffen und wollen euch natürlich auf dem Laufenden halten, sobald irgendwelche neuen Filme verfügbar sind, die gut sind. Und ansonsten war es schon mal wieder ein herrlicher Filmgottesdienst heute Morgen.
Amen, ne? Möge der Herr unserer Seele gnädig sein. Es war ein wilder Ritt. Vater unser, gib uns unseren Film täglich. So, es war ein wilder Ritt. Bis zum nächsten Mal. Dann irgendwann, vielleicht gibt es dann nächstes Mal die verrücktesten Filmrekorde. Oder
ja,
sowas in die Richtung.
Gute Idee. Goldene